Herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts, der sich, wie angekündigt, den Besonderheiten der Trierer Universitätsgründung widmet. Natürlich ist nicht alles besonders. So waren Universitätsgründungen zum Beispiel selten eine kurzfristige Angelegenheit. In Trier dauerte es immerhin auch circa 23 Jahre. Und es gilt auch hier, Personen sind heiß, Ideen sind kalt. Die Idee und die erforderlichen Strukturen mussten in teilweise langen Prozessen zueinander finden. Geleitet wurden diese Anliegen von herrschaftlichen Erwägungen ebenso wie von Reformbemühungen, von Erwartungen an positive Ausstrahlungseffekte in andere Bereiche und oder vom Wunsch, in geografischer Hinsicht ein Zentrum zu werden, dem weitere Vorteile folgen sollten. In Trier war es der Erzbischof Jakob von Sirk, der sich im Jahr 1450 auf eine Reise nach Rom begab und erste Schritte unternahm. Hier sollten wir schon einmal kurz innehalten. Von Trier nach Rom. Eine Reise zur damaligen Zeit bedeutete, mit den Widrigkeiten der Natur konfrontiert zu werden. Auch für das Spätmittelalter geht man von Tagesreichweiten von maximal 30 Kilometern aus. Man war auch aus diesem Grund mit Gründungen dieser Art lange unterwegs. Die Idee der Universitätsgründung entstand im Kontext des politischen Programms des Kurfürsten. Das Erzbistum Trier hatte im Reich eine besondere Bedeutung als Teil des Wahlkollegiums des römisch-deutschen Königs, die sogenannte Kurwürde. Gleiches galt auch für Mainz und Köln. Wie so häufig aber mussten die großen Pläne den regionalen Konflikten Tribut zollen, wozu im Trierer Land in den 1430er Jahren die Manderscheider Fehde zählte. Es ging, wie so häufig, um die Besetzung des Bischofsthrons in Trier. Köln hatte auch seine Fehden, Mainz ebenso. Häufig entwickelten sich um die Frage des Erhalts dieser Position lang anhaltende Konflikte und Kriege. Jakob von Sirk wollte im Westen seine Macht konsolidieren und eine eigene geistliche Territorialherrschaft durch gut ausgebildetes Personal untermauern. Daher, so die Trierer Historikerin Petra Schulte, mussten in Trier gelehrte Experten für die kirchliche und weltliche Verwaltung ausgebildet werden. Man wollte also Rat, der auf Reife beruht. Zugleich warb man mit der Lage der Stadt, dem milden Klima, der Versorgung mit lebensnotwendigen Dingen. Das hatte auf jeden Fall Züge eines durchdachten Programms. Zum lokalen Umfeld gehörte, dass die ansässigen Zunft- und Schöffenfamilien ihrem Nachwuchs bereits ein Universitätsstudium gönnten und sie aber an weiter entfernte Orte schicken musste. Eine Universitätsgründung wurde somit auch vor Ort begrüßt. Heute würde man sagen, dass der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften wuchs. Um dieses lokale Umfeld für den Gedanken der Universitätsgründung zu gewinnen, wurden die Urkunden des Jahres 1455, zwei an der Zahl, später in den 1460er Jahren in die Volkssprache, also das Deutsche, übersetzt. Zugleich gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass auch vor der Universitätsgründung Investitionen im Bereich der höheren Bildung gerade auch in Trier stattgefunden haben. Trier lag, auch als Erbe aus der römischen Zeit, an einem Verkehrsknotenpunkt und repräsentierte das geistliche Zentrum der Großregion. Die Klosterschulen und Ansätze einer frühhumanistischen Bildungsphilosophie sprechen ebenfalls dafür. Man nehme als Beispiel nur das Trierer Benediktinerkloster St. Eucharius, St. Matthias, das in der Gründungsphase eine wichtige Rolle spielte und über eine wertvolle Bibliothek verfügte. Auch zeigen historische Quellen, dass bereits im 4. Jahrhundert nach Christus in den damaligen gallischen Städten so etwas wie Hochschulen existierten. Dazu mehr in der nächsten Folge. Die Universität sollte dem Bistum also rechtgläubige und ausreichend kompetente Pfarrer, der Stadtverwaltung Juristen und dem lokalen Medizinalwesen Ärzte zur Verfügung stellen. Das galt später auch für die protestantischen Landeskirchen. In Trier erhoffte man sich zudem, dass die Universität der Stadt Prestige und Einnahmen einbringen möge. An diesen Maßstäben, so die Trierer Historiker Damien Tricoire und Stefan Laux, gemessen war die Trierer Hochschule immerhin ab etwa der Mitte des 16. Jahrhunderts eine wohlfunktionierende Bildungsanstalt, zumindest wenn man von der kaum nachzuweisenden Ausbildung von Medizinern absieht. Aber funktionelle Eliten brachte sie hervor. Jedenfalls gelang es Jakob von Sirk, das Vertrauen des päpstlichen Umfelds und des Papstes selbst zu erlangen. Dem ersten Impuls des Jahres 1450 folgten weitere, die schließlich im Februar 1455 zugleich zwei Bullen, also Urkunden, führten. Das Privileg zur Errichtung eines Generalstudiums in Trier sowie das Recht zur Eingliederung, der Fachterminus lautete Inkorporation, von 6 Kanonikaten an Stiftskirchen und von 3 Pfarreien. Ein Kanonikat entsprach einem Chorherrn oder einem Stiftsherrn, der an einer Kathedrale oder Basilika oder sogar an einem Domkapitel angegliedert war. Letzteres betraf also vor allem die Organisation und verzweigte Finanzierung des Vorhabens. Einnahmen der Kirchen sollten an die Universität fließen. Als Gegenleistung sollten neben der akademischen Lehre Gottesdienste und geistliche Aufgaben mit übernommen werden. Leider war hier, trotz des Vorliegens eines schriftlichen Privilegs des Papstes, keine Gewähr gegeben. Aber die gewählte Sprache verdeutlicht eindrücklich den Wert und die Bedeutung dieses zugesprochenen Rechts. Ich zitiere aus der Urkunde. Unter den mancherlei freundlichen Gaben, die der sterbliche Mensch in diesem vergänglichen Leben als Gottes Geschenk erhalten kann, darf es nicht als die letzte angesehen werden, dass er sich durch unermüdliches Studium Wissenschaft zu erwerben vermag, wie man eine kostbare Perle erwirbt. Sie ist so kostbar, dass der Wissende Kraft ihrer den Unwissenden weit überragt. Sie macht ihn Gott ähnlich. Soweit ein Teil der Urkunde. Immer wieder wurde diskutiert, ob Nikolaus von Kues, Philosoph, Mathematiker, Kardinal mit Wurzeln in der Moselregion, an der Gestaltung dieses Textes beteiligt war und oder über das Umfeld von Papst Nikolaus V. positiv auf die Berücksichtigung des Trierer Wunschs einwirken konnte. Bis heute ist diese Debatte nicht wirklich abgeschlossen. Man darf wohl annehmen, dass es viele informelle Wege gegeben hat, auch in Trier selbst. Denn die Stadt Trier erwies sich mit ihren über die längste Zeit hinweg deutlich weniger als 5.000 bis 6.000 Einwohnern als überschaubares soziales Netzwerk, in dem die Universitätsgründung an vielen Stellen thematisiert wurde. Dazu mögen auch verwandtschaftliche Beziehungen des Nikolaus von Kues in eine bedeutende Trierer Schöffenfamilie beigetragen haben. Jakob von Sirk starb früh im Jahr 1456 und konnte daher sein Werk nicht persönlich vollenden. Sein Nachfolger, Johann II. Von Baden, wurde aufgrund seines jungen Alters von 22 Jahren zunächst nur zum Verwalter des Bistums erklärt, musste lange um Anerkennung ringen und erhielt aufgrund seines jungen Alters erst im Jahr 1465 die Bischofsweihe. So sah es das kanonische Recht vor. Jedenfalls meldeten sich in den Jahren nach dem Tod des Kurfürsten sowohl weltliche als auch geistliche Parteien, die Zünfte wurden eingebunden, Trierer, die an anderen Orten studierten oder studiert hatten, förderten das Vorhaben. Aber ohne den Mut der Stadt wäre es im Jahr 1473 nicht gelungen. Johann II. Von Baden versicherte dem Rat der Stadt, dass er beim Papst um eine erneute Bestätigung der Inkorporation von Kanonikaten und Pfarreien bitten wolle, ein komplexes Pfründensystem, das die Finanzierung, vor allem die Gehälter der Professoren, sichern sollte. 2000 Gulden zahlte die Stadt im Februar 1473 dem Erzbischof für den Erhalt der päpstlichen Stiftungsprivilegien. Die Stadt selbst übernahm Teile der Finanzierung, aber es erwies sich als große Last, die bereits im Jahr 1477 zur ersten Universitätskrise in Trier führte. Trier, das war eine auf den Kurfürstenhof fokussierte Wirtschaft, die an ihre Grenzen stieß, als es um die Finanzierung einer Bildungsanstalt dieser Größenordnung ging. Aber dem 16. März 1473 mangelte es nicht an einem der geistlichen Universalität verpflichteten Beginn mit prunkvollen Elementen, wenngleich der Kurfürst selbst nicht anwesend war. Die Predigt im Dom ging über den Heiligen Geist. Das Festessen fand im Stadthaus der Steipe am Hauptmarkt statt. Was danach geschah, wie sich beide Seiten, die Stadt und die Kirche bzw. das Bistum, im Siegel der Universität verewigten, darüber mehr in der nächsten Folge, dann auch mit einem Gast aus der Rechtsgeschichte. Für heute wieder mein Dank fürs Zuhören. Thank you.